HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Gast im Doppelkopf ist Iris Radisch, Feuilleton-Mitchefin der Zeit und eine der besten Kennerinnen der französischen Literatur. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Frau Radisch, warum heißt es zurückhaltend, ja fast neutral, Französisch in Frankfurt und nicht direkt Frankophonie? Haben Sie da eine Ahnung, woher diese Zurückhaltung kommt?
Ich habe mich ehrlich gesagt schon sowieso ein bisschen gewundert, warum man nicht einfach sagt, hier die französische oder doch zumindest die französischsprachige Literatur, warum dieser Rückzug ganz auf die Sprache? Jetzt sagen Sie ja auch nur das Frankophone hätte ja genügt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Frankreich ist da sehr vorsichtig, sehr auf dem Rückzug. Es war ja auch die Parole, die Emmanuel Macron schon im Wahlkampf ausgegeben hat, als er sagte, es gibt keine französische Kultur. Es gibt allenfalls viele Kulturen. Die Kultur in Frankreich ist divers et multiple, also vielfältig, sagte er. Mhm. Er wollte also ganz von dem Begriff einer französischen Nationalkultur weg. Und ich glaube, in dem Zeichen steht auch die Buchmesse, also der Gastlandauftritt der Buchmesse. Mhm.
Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, warum schreiben die Franzosen so gute Bücher, dass der Begriff der Frankophonie auch vorbelastet ist. Sie zitieren André Malraux, Französisch als Eintrittskarte in die universelle Zivilisation. Und es gab ja auch Proteste gegen diesen Begriff der Frankophonie.
Naja, das hat natürlich die lange Geschichte der französischen Kolonisation, die ja von Frankreich damals auch immer als eine, ich sag das so in Anführungszeichen, als eine zivilisierende Maßnahme verstanden wurde. Und dazu gehörte natürlich auch das Französische, das über die Welt kam als eine Kultursprache. Und das ist natürlich heute so nicht mehr haltbar. Obwohl es eben noch lange so hieß, ja, wir haben ja auch durch unsere Kultur, durch unsere Sprache Zivilisation in die kolonisierten Länder gebracht und haben ihnen damit die Clarté, die Aufklärung, haben ihnen überhaupt erst die Vernunft gelehrt, aber selbstverständlich verabschiedet sich Frankreich von so einem imperialistischen Kulturbegriff.
Mhm. Ja, es gab ja auch in der Tageszeitung Le Monde einen Protestbrief, ein Manifest 2007, wo dieser Begriff der Frankophonie in Frage gestellt worden ist von Autoren wie Edouard Glissant.
Glissant ist natürlich der wichtige Name, der da unbedingt fallen muss. Dem war ganz wichtig, dass die französische Literatur eben eine der vielen Nationen, und er hat ja da in Anschluss an seinen Lehrer Emmy Césaire sich immer auf diesen schönen Begriff des Kreolischen bezogen. Also er wollte die französische Kultur kreolisieren und im Grunde meinte das diversifizieren, eben das, was Emmanuel Macron heute sagt, divers et multiple machen. Das ist sein großes Credo und in diesem Geist gab es auch damals den Aufruf in Le Monde, von dem Sie gerade sprachen.
Und dahinter steckt eigentlich ein Denken in Archipelen. Also Glissant sagt etwas, was eigentlich in der Tendenz seit 20 Jahren auch in Frankreich in der französischen Literatur zu beobachten ist. Das Zentrum liegt nicht mehr in der Pariser Zone in Paris, sondern in der Peripherie. Immer mehr Autoren, die französisch schreiben und auf dem französischen Buchmarkt auch Erfolg haben, kommen aus dieser Peripherie.
Ja, ob es immer mehr sind, das weiß ich nicht. Ich finde, dass Paris auch sehr, sehr stark ist. Dazu kommen wir sicherlich noch. Aber selbstverständlich haben wir also viele, viele Namen, die auch in meinem Buch vorkommen. Asia Djeba war ein wichtiges Beispiel, wie die maghrebinische Literatur wirklich groß wurde in Frankreich. Wir haben jetzt Boualem Sansal, der Furore gemacht hat. Und Kamel Daoud zum Beispiel mit seiner Antwort auf Albert Camus. Also all das sind Namen, die in der Tat, wie Sie sagen, von der Peripherie jetzt nach Frankreich hineinwirken.
Mhm. Gerade haben Sie den Namen Asia Djeba genannt. In Ihrem Buch taucht sie eigentlich auch unter einem erfreulichen Aspekt auf. Sie musste ja leiden unter der Unterdrückung der Frau in Algerien, ist dann nach Paris gegangen. Aber sie hatten sie getroffen in Paris, und das macht eigentlich auch das Schöne an ihrem Buch aus, dass sie eben auch diese Autoren immer wieder getroffen haben und ein Porträt zeichnen. Was ist das für eine Frau, diese Asia Chebar?
Ja, also sie getroffen zu haben, das gehört mit zu den schönsten Erlebnissen, die ich überhaupt in meiner Journalisten- und Literaturkritiker Laufbahn hatte. Das ist eine so originelle Grande Dame gewesen, die eigentlich in einem ganz einfachen Apartment im 11. Arrondissement, also nicht das legendäre Viertel der Literaten, wo Modiano oder Julien Green und wohnen, sondern eher in einem sehr einfachen Viertel wohnte, in einer auch sehr einfachen Wohnung. Und sie war so herzlich, als sie mich empfing. Ich konnte meinen Mantel irgendwo über den Divan schmeißen und ich tauchte mit ihr gemeinsam ein in einen Redestrom von Geschichten, die sich überkreuzten, die sich überlagerten, die also wirklich, das war ein ganz lebendiges Beispiel auch von orientalischem Erzählen, von endlosem Erzählen, wo eine Geschichte sich auf die andere auffropft und es immer so weitergeht. Das war ein herrliches Erlebnis. Und dann gingen wir in ein algerisches Restaurant und da spielte Musik und plötzlich stand sie auf. Das Restaurant war ziemlich leer. Sie hatte noch ihren dicken Wintermantel an, eine Mütze auf dem Kopf, stand auf und fing in diesem leeren Restaurant an zu tanzen. Das war ein geradezu magischer Moment, den ich mit ihr da erleben durfte.
Sagt Iris Radisch im Doppelkopf von HR2 Kultur. Frau Radisch, Sie haben auch noch andere Autoren besucht in Paris oder auch in Berlin, wenn Sie auf Reise diese französischen Autorinnen und Autoren waren. Und dadurch bekommt Ihr Porträt dieser französischen Literatur nach 45 auch etwas Lebendiges. Zum Beispiel Jasmina Reza haben Sie in Berlin getroffen.
Ja, die kam, weil sie eigentlich ihren Freund, muss man sagen, Imre Kertész treffen wollte. Und weil auch ihre Theaterstücke natürlich in Berlin pausenlos gespielt werden. Aber eigentlich wollte sie Imre Kertész treffen und ich habe sie getroffen. Und es war, auch sie ist ja auf eine ganz andere Weise eine Grande Dame der französischen Literatur. Aber sie gehört natürlich, das ist ganz klar und darüber sprachen wir auch, zur jüdisch-französischen Literatur. Sie fällt da sehr raus und ich finde, sie hat es auch deswegen in Deutschland bei den Kritikern manchmal schwer. Und auch darüber sprachen wir, weil sie einen ganz spezifisch jüdischen Humor hat, der sehr makaber ist, der aber auch leicht ist, der auch sehr unterhaltend ist und der das Makabre und das Unterhaltende wunderbar verbinden kann. Und sie möchte eigentlich gar nicht, dass man sagt, ja, das ist jüdisch, das ist ein jüdischer Humor. Sie möchte sich auch gar nicht als jüdische Autorin definieren. Sie sagte mir, auch in Frankreich wird sie danach kaum noch gefragt. Aber nachgefragt, wo denn ihr Humor woher komme, hat sie mir dann natürlich doch die schwierige Geschichte ihrer Eltern erzählt und die Verfolgung ihrer Familie. Und es wurde dann auch ein sehr ernstes Gespräch.
Mhm. Vielleicht können Sie auch am Beispiel von Jasmina Reza oder Marguerite Duras oder anderen Phänomenen der französischen Literatur erklären, warum schreiben die französischen Autoren so gute Bücher? Vielleicht haben Sie schon einen Moment angedeutet bei Asia Chebar, auch zwar das überquellende Orientalische, aber auch das Tänzerische, also das Leichte. Oder bei Jasmina Reza dieser doch sehr direkte, makabre Humor.
Ja, in dem Fall sind es diese Gründe. Es gibt natürlich sehr viele Gründe, warum gerade uns Deutsche die französische Literatur doch im Grunde lebenslang begleitet. In meinem Fall war das so. Die französische Nachkriegsliteratur spielt in meinem Leseleben eine unglaublich große Rolle. Das fing natürlich nicht an mit Duras und kam dann zu Reza. Das sind wichtige Entwicklungen. Natürlich fing das an in den Sartre-Jahren. Ganz selbstverständlich fing alles damit an. Und mein Buch fängt ja auch bei Sartre an. Und da war natürlich so wichtig, wie eng alles damals zusammenhing. Also politisches Denken, philosophisches Denken, aber auch Nachdenken über die Liebe, darüber, wie man leben soll, was eine neue Moral sein könnte für die Nachkriegszeit und wie das alles zusammenkam. Journalismus, Philosophie, Theater, Kaffeehausleben, dann ja auch wildes Liebesleben, was ja auch in den Romanen von Sartre und Beauvoir eine große Rolle spielt. Also dieses Konglomerat von ganz hohem, lebenspraktischen und politischen, das haben wir in dieser Konzentration damals von den Franzosen zunächst bekommen. Und deswegen haben die mich so geprägt. Und von diesen Sartre-Jahren handelt ein langes Kapitel meines Buches.
Und es geht auch um Musik dabei. Was ist Ihr erster Musikwunsch, Iris Radisch, im Doppelkopf von HR2 Kultur?
Ich habe mir als erstes gewünscht, da gehen wir eben wirklich in der Zeit zunächst mal zurück, einen Chanson, wo Sartre die Verse gesetzt hat, also ist einer der wenigen Chansontexte von Jean-Paul Sartre, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Es kam auch vor in seinem Theaterstück Geschlossene Gesellschaft und er hat diesen Song geschrieben für Juliette Gréco, die damals in den Bars abends in Paris ihre große Weltkarriere begann.
Und wir hören auf Wunsch von Iris Radisch das Chanson La Rue des Blancs Manteaux, gesungen von Juliette Gréco.
Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux.
Juliette Gréco sang La rue des blancs manteaux, getextet von Jean-Paul Sartre auf Wunsch von Iris Radisch im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Gastgeber Ruthard Stäblein. Frau Radisch, dieses Lied, dieses Chanson spielt ja in einem sehr populären Viertel. Damals war es populär im Marais und handelt eigentlich von der Guillotine, von der
schrecklichen Revolution. Dingen, ja, von schrecklichen Dingen. Es klingt so harmlos und so unterhaltsam und denkt, oh, das Akkordeon, ja, und das alte Paris. Aber da werden schreckliche Dinge erzählt von Köpfen, die unterm Schafott liegen und so. Also es ist ein ganz drastischer, surrealer Text, der im Grunde eine Art Anklage gegen die Todesstrafe natürlich enthält, aber der eben in einem Theaterstück des absurden Theaters eigentlich seinen Platz hatte, wo die, das wissen Sie ja, die Protagonisten eingesperrt sind für immer und ewig. Und die Hölle ist eigentlich, dass sie für immer und ewig in einem Zimmer zusammen eingesperrt sind im Jenseits. Und dann singt eine der Figuren dieses schreckliche Lied. Mhm. Also eigentlich auch als Ausdruck eines absurden und tragischen Lebensgefühl, kann man ja dann gar nicht mehr sagen, Todesgefühls, muss man sagen. Ja,
ja, in der Nächste eigentlich der Feind ist, ja. Mhm. Der andere ist der Feind, was Sartre ist.
Die Hölle, das sind die anderen.
Genau. Ja. Einer der berühmtesten Sätze von Jean-Paul Sartre an der Singweise. Am Gesang von Juliette Gréco erkennt man aber auch etwas, was eben Sartre auch populär machte und Juliette Gréco auch. Mhm. Sie singt im breitesten Argot mit den offenen Vokalen und das erinnert natürlich an
die weggeschluckten ständig, nicht?
Ja, sie schluckt Atmosphäre, vieles, diese Terminus du Nord, also diese Filme der 30er, 40er Jahre, die in Frankreich sehr populär waren. Und das ist möglicherweise auch eines der Geheimnisse dieser französischen Literatur, dass sie auch volksnah ist.
Ja, und dass sie eben wirklich so mitten in der Stadt stattfand. Das war kein Elfenbeinturm. Ich habe ja auch Juliette Gréco noch treffen dürfen vor 2 Jahren, kurz vor ihrem letzten großen Konzert in Deutschland. Sie hat mir die ganze Geschichte nochmal erzählt, wie sie wirklich buchstäblich abends in der Kneipe eben Sartre kennengelernt hat, wie sie auf dem Nachhauseweg, obwohl sie noch nie öffentlich aufgetreten war, sagte er ihr einfach, komm doch morgen mal vorbei, wir gucken mal, du musst singen. Und ich suchte ja, also diese Unverblümtheit, diese Unmittelbarkeit, da waren noch keine Agenten im Spiel, da wurden keine PR-Strategien entwickelt, ja, sondern das war eben Nachkriegszeit, das fand buchstäblich im Café um die Ecke statt, alle kannten sich, alles war sehr unkompliziert, natürlich auch furchtbar verbandelt und verbrüdert, nicht? Also es war dann schon auch so, dass die Journalisten da mit immer am Tisch saßen, alle waren Freunde, jeder schrieb über jeden, jeder protegierte jeden, also das war wirklich eine sehr lebendige, unmittelbare und irgendwie doch auch sehr authentische Szene damals.
Aber es hatte auch seinen Preis. Bei Sartre etwa dieses Anbiedern an das Volk von Paris, an die kommunistische Partei, an die Verständlichkeit. Wie er sagte, man muss immer auf die Arbeiter von Billancourt hören, die müssen es auch verstehen. Mhm. Das war auch so etwas, was Adorno dann mal das Sacrificium Intellectus
naja, aber dann hat er nicht, was ich Adorno auch unterstellen würde, hat nicht das Sein und das Nichts gelesen. Das ist bestimmt nichts für den Arbeiter in Billancourt. Das ist in schwierigstem hegelianischen Vokabular geschrieben. Allerdings immer wieder mit, und das macht das Buch natürlich auch heute noch so wichtig, immer wieder ganz anschaulich mit Szenen aus dem Pariser Leben. Also immer wieder auch angewandt auf das. Das ist ja das Tolle am Existenzialismus. Deswegen bin ich eigentlich tief im Herzen immer noch Existenzialistin, habe ja auch eine Biografie über Albert Camus geschrieben und das geht mir auch nicht aus dem Sinn, wie die das geschafft haben, Sartre und Camus und Merleau-Ponty und andere, wie die das geschafft haben. Strenge Philosophie, also bei Sartre war es natürlich Marx und Hegel und auf Seiten von Camus war es eher Nietzsche und Kierkegaard. Aber wie sie es geschafft haben, strenge Philosophie und wirklich uns unmittelbar zu Herzen gehendes Denken, was in unserem Alltag verankert ist, was unsere persönliche Existenz betrifft, wie sie geschafft haben, das zusammenzubringen, ist, glaube ich, eine Welteinmaligkeit, die ich so nicht nochmal gefunden habe.
Ja, der Kellner, der eben eine Schlüsselrolle der Philosophie von Sartre spielt. Mhm. Aber es gab, Sie haben schon den Namen erwähnt und Sie hatten ja auch eine Biografie geschrieben über Albert Camus, auch Feindschaften und sehr starke Feindschaften. Sartre, der erst den großen Roman, den Fremden von Camus über alle Maßen gelobt hat, aber dann als Camus in Paris eigentlich ihm die Show genommen hat, hatte er ihn immer mehr zu seinem Feind erklärt, ein geringer Verstand, der nicht mal sein Buch gelesen hätte, sein Hauptbuch, Das Sein und das Nichts. Mhm. Wie kann man diesen Konflikt verstehen? Der ist ja eigentlich heute noch lebendig.
Ja, der ist, ich würde fast sagen, heute immer noch nicht ganz entschieden. Jedenfalls in Frankreich habe ich den Eindruck, ist der noch nicht ganz entschieden. Ja, das ist eigentlich klar, dass da gibt es diese Ebene der männlichen Konkurrenz, die glaube ich aber gar nicht so groß war, weil Sartre war nicht eitel. Sartre war, sagt er selber, abgrundtief hässlich und das störte ihn nicht. Ich glaube nicht, dass das so ein Gockelkampf zwischen den beiden war. Es war in der Tat ein Kampf um das Denken der Nachkriegszeit. Da war Sartre sehr, sehr schnell, vielleicht noch nicht gleich nach dem Krieg, aber dann doch ab 47 immer mehr auf Seiten der Sowjetkommunisten, der französischen Kommunisten, die ja sehr, sehr moskauhörig waren. Da hat er dieses intellektuelle Opfer gebracht, weil er war natürlich viel zu unabhängig im Geist. Und trotzdem hat er sich dem totalitären Denken und zwar deswegen gebeugt, weil er meinte, es ist auf dem Weg zur Erlösung, zur Utopie nötig, Kompromisse zu machen. Und das hat Camus niemals gemacht. Er war antitotalitär, wie man es nur sein kann, war so, also fast so wie Merkel jetzt für Maß und Mitte, ja, für Maß und Mitte, aber in einem ganz anderen, vollkommen unspießigen Sinne, nämlich eher in dem Sinne der alten Griechen, dass man das Maß des Menschen, des Menschlichen, der Mensch darf sich nicht überheben, darf sich nicht an Ideen verkaufen, an Konzepte verkaufen, sondern das ist wichtig bei Camus. Es gibt keine Idee, die ein Menschenleben wert ist. Mhm. Und in dieser zentralen Frage war Sartre definitiv anderer Ansicht. Und daher dieser, da muss man schon sagen, fast blutige Streit zwischen den beiden.
Ja, das Ideal der Einfachheit haben Sie Ihre Biografie genannt. Einfacher war dieses südliche Denken von Camus und Sie haben auch schon die Orientierungspunkte von Camus in der Philosophie genannt, nämlich Friedrich Nietzsche und Kierkegaard. Aber es ist ja auch trotzdem ein revoltierendes Denken. Also die Entwicklung von Camus geht ja weg von diesem absurden, sinnlosen hin zum Mensch in der Revolte. Man muss sich immer auflehnen. Und trotzdem wird es nie ein Ende der Geschichte geben, wie Sartre geglaubt hat, der an den Fortschritt geglaubt hat, sondern die Revolte geht immer weiter.
Ganz genau. Also gerade, weil es nichts außer dem absurden Leben gibt, was sozusagen vorne und hinten im Nichts steht, was keine Werte hat, auf die es sich verlassen kann. Gerade deswegen muss man sich engagieren. Viele sagen ja, weil das Leben so absurd ist, brauche ich ja auch nichts machen. Ganz im Gegenteil. Gerade deswegen, weil alles so absurd und so sinnlos ist, sagt Camus, muss man sich engagieren, muss man handeln, weil etwas anderes als uns selbst haben wir nicht. Und das, finde ich, hat eine große Kraft und hat die viel größere Kraft als die politischen Entwürfe von Sartre. Sartre ist für mich als politischer Autor und für viele heute ganz langweilig. Aber als existenzialistischer Denker und natürlich auch als Autor, vor allen Dingen seiner eigenen Autobiografie, die Wörter und auch sein Erstling, der Ekel, das sind großartige Bücher. Das schreibe ich auch in meinem Buch nochmal. Also Sartre, ich habe versucht, weil ich ja in meiner Camus-Biografie Sartre eigentlich so ein bisschen die Rolle des schwarzen Peters zugeschoben habe, habe ich jetzt in diesem Buch wirklich versucht, auch die Stärken von Sartre in den Vordergrund zu stellen. Und er hat einen, eben deswegen das lange Kapitel, der Anfang des Buches, die Sartre-Jahre, da ist er eigentlich der Star.
Mhm. Dennoch schlägt er Herz eher für Albert Camus.
Ohne Frage,
ja. Auch für dieses Die Hochzeit des Lichts, Rückkehr nach die Passi, diese Fasziniertheit vom mittelmeerischen Denken, vom von dieser Wärme, die von Camus ausgeht.
Ja, das mittelmeerische Denken, das ist so viel. Das ist eben eigentlich, es hat ganz viel mit einer, ja, mit einer Lebensart zu tun. Wie kann man gut leben? Da ist das mittelmeerische Leben für ihn das Modell. Es ist ein Modell des politischen Denkens, also das Maß, die Toleranz, den anderen leben lassen, andere Völker leben lassen. Eben auch da kommen wir wieder zu diesem Stichwort, in der Diversität der Völker leben. Für ihn war dieser Völkermisch im Mittelmeer, könnte ein Ideal des Zusammenlebens sein. Also es war eine politische Utopie und natürlich auch eine philosophische.
Ja, und die Intensität des Lebens auch, ne?
Das ist das Allerwichtigste dabei, ja. Und auch, ja, aber auch die Einfachheit, die Intensität, aber eben ohne dieses, ich muss es optimieren und ich, also ganz raus aus diesem Drill des Fortschrittsdenkens, nicht nur politisch, sondern auch für das eigene Leben.
Und auch anerkennen, dass Verzweiflung möglich ist.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Sie haben in Ihrem Buch, Warum schreiben die Franzosen so gute Bücher, auch die Beerdigung von Sartre erlebt. Das zeigt eigentlich viel über den Stellenwert des Schriftstellers in der französischen Gesellschaft. Vielleicht hat sich das ja heute geändert, aber zumindest ich selbst hatte durch Zufall, oder ich war zu der Zeit in Paris, war bei dieser Demonstration.
Ja, die letzte Demonstration der 68er, hat Claude Lanzmann nachträglich dann gesagt, genau.
Eine Demonstration gegen den Tod.
Kann man so sagen, ja. Aber das Herrliche daran war eben, und das passte auch so gut zu Sartre, es war nichts organisiert. Also Lanzmann hat ein bisschen was versucht zu organisieren, aber es war nichts. Es liefen einfach 50.000 Pariser durch diesem Konvoi mit dem Sarg hinterher und niemand wusste im Grunde, wo das hinausläuft. Man drängelte sich, die Leute kletterten übereinander nachher auf die Friedhofsmauern. Einer ist sogar ins Grab gefallen. Also dieses herrliche Chaos hätte Sartre bestimmt sehr gefallen. Also besser hätte man es nicht organisieren können, wenn man es organisiert hätte. Ja,
ja, es gab keine Parolen. Nee, und
niemand sprach, es gab keine Reden, ganz wichtig. Niemand hielt eine große Ansprache. Ganz passte alles sehr, sehr gut.
Das ist heute wohl nicht mehr der Fall. Dieser Stellenwert des Schriftstellers hat sich auch in der französischen Gesellschaft geändert, oder?
Er hat sich überall geändert. Also der Stellenwert der Kultur ist ein ganz anderer als in der Nachkriegszeit, wo sie ja wirklich sowas wie fast wie ein Politikersatz war. Weil die Politik so versagt hatte, ja auch der Journalismus darf man ja nicht vergessen, der offizielle Journalismus so versagt hatte, in Frankreich wie in Deutschland ja auch, da sind die zwei Länder in ihren Entwicklungen ja durchaus zu vergleichen, sprang die Literatur ein bisschen ein, auch als moralische Instanz. Was heißt ein bisschen? Sie sprang ein, auch als moralische Instanz. Und dieses Feld haben sich natürlich Politik und Journalismus jetzt zurückerobert. Und die Autoren sagen es jetzt auch selber, also die Autoren, die ich dann in den 90er und Nullerjahren getroffen habe, sagten dann auch immer, wir wollen uns politisch gar nicht mehr äußern. Das können wir gar nicht, da sind wir gar nicht mehr berufen. Das hätte es in den Sartre-Jahren überhaupt nicht gegeben. Man hat sich ganz im Gegenteil für viel kompetenter gehalten als Journalismus und Politik.
Eine Ausnahme gibt es, das ist Michael Uelbeck. Wenn der irgendwas sagt, wird es sofort aufgenommen. Ja. Sie können ihn nicht so besonders leiden, oder?
Nein, wenn Sie mein Buch so gelesen haben, würde mir das leid tun. Das kann man überhaupt nicht sagen, dass ich ihn nicht leiden kann. Ich finde ihn eine hochinteressante, reizbare, aber auf wichtige und auch uns anrührende Weise reizbare Figur. Ich denke, man kann Uelbeck nicht treffen oder ein Buch von ihm lesen und einfach nur begeistert sein. Das will er auch gar nicht. Er will ja provozieren und ich glaube auch, dass viele seiner Provokationen sehr kalkuliert sind. Ich halte ihn ja gar nicht für so einen Autor, der, so wie er sich manchmal in der Öffentlichkeit darstellt, der gar nicht so richtig weiß, was er sagt, der irgendwie nah am Irrsinn ist, der völlig als Wrack auftritt. Ich habe ihn mehrfach interviewt, dass der sehr wohl seine Pointen setzt, seine Auftritte inszeniert auch. Aber ich halte ihn für den zentralen Intellektuellen Frankreichs im Augenblick.
Frau Radisch, in diesem Zusammenhang haben Sie auch ein zweites Musikstück ausgewählt. Ein Musikstück, das auch, wie Sie sagen, Michel Uelbeck gefällt.
Ja, das weiß ich. Einmal, weil ich sein Buch Die Unterwerfung gelesen habe, wo sein Held François Nick Drake hört. Aber ich weiß es auch aus der Biografie, die es ja in Frankreich über Uelbeck gibt. Er liebt Nick Drake und ich liebe Nick Drake auch. Also wenn wir nicht viel gemeinsam haben, die Liebe für Nick Drake, die haben wir auf alle Fälle gemeinsam.
Und wir hören Nick Drake, Pink Moon.
I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, then I get you all. And it's a pink moon, yeah, pink moon. Pink.
Das war Nick Drake mit seinem Song Pink Moon auf Wunsch von Iris Radisch im Doppelkopf von HR2 Kultur. Frau Radisch, ich muss jetzt doch nochmal auf Michel Uelbeck zurückkommen und will Sie da nicht so leicht rauslassen, weil Sie in Ihrem Buch ja doch ziemlich hart Uelbeck angreifen. Sie halten diesen Roman Unterwerfung, aus dem jetzt auch der Song von Nick Drake kommt oder darin angespielt wird. Mhm. Sie halten das für ein Plädoyer für die Unterwerfung und für die Rückkehr der Gegenaufklärung und Uelbeck predige eine Religionsdiktatur in diesem Roman, die Unterwerfung. Das ist doch ein bisschen starker Tobak. Umgekehrt sagen Sie, loben Sie dann doch auch wieder Uelbeck, weil Sie sagen, Ihre Antwort auf diese Frage, warum schreiben die Franzosen so gute Bücher, weil sie weder vor politischen Grenzüberschreitungen noch vor den Nachtzeiten der Existenz zurückschrecken.
Also Sie haben schon recht, nur eins stimmt nicht, ich sage nicht, er predigt. Also Uelbeck predigt in dem Buch überhaupt nichts.
Ja, das ist predigen ja ist von mir, das stimmt.
Das ist so nicht der Fall. Die große Frage mit dem Buch war ja immer, ist das satirische Rollenprosa? Mhm. Ne? Also ist das Ganze eigentlich eine Satire? Und diese freiwillige Unterwerfung der französischen Akademiker unter diesen soften Islam in dem Buch, ist das eine Anklage an die soften Linken in Frankreich oder was ist das alles? Natürlich wusste ich das auch nicht genau, was das ist, weil er hält das ja wunderbar in der Schwebe. Houellebecq lässt sich ja im Grunde nie so ganz in die Karten gucken und auch die Interviews, die er gibt. Er ist immer sehr zurückhaltend, wenn man ihn fragt, was denken Sie denn nun selber, lieber Michel Houellebecq? Nun hat er sich aber in diesem Fall, und ich habe ihn ja lange befragt zu dem Buch, ja, ich habe mich ja lange mit ihm über das Buch unterhalten, und er hat eigentlich mir sehr klar gesagt, und ich zitiere auch in meinem Buch nochmal aus diesem Gespräch, dass er es richtig findet, dass das säkulare Zeitalter in Europa zu Ende geht. Das ist wirklich seine eigene Meinung. Er hält das für einen großen Verlust, dass wir uns von der Religion abgekehrt haben. Wir alle kennen ja seine permanente Kritik der Moderne, Kritik auch der Frauenemanzipation, Kritik des Liberalismus und jetzt eben auch Kritik des Säkularismus. Und er sagt natürlich nicht, wir müssen uns zum Islam bekennen. So weit geht er nicht. Er sagt, er hat es und sein Held ja auch durchaus auch mit dem Katholizismus probiert. Sein Held scheitert damit. Er sagt, er selber hat auch Probleme damit. Aber dass es nicht möglich ist, in dieser absurden, von Camus so definierten Welt, dass wir eben keine Werte haben, dass wir allein gelassen sind im Kosmos und in der Gesellschaft. All das hält Houellebecq für das Verderben. Und er, wenn man ihn dann fragt, was sind die Lösungsmöglichkeiten, selbstverständlich, er ist Schriftsteller und an der Stelle hält er ein. Aber dass sehr viel Ernst und sehr viel echter Houellebecq in der Unterwerfung ist, daran kann für mich gar kein Zweifel sein.
Ja, glaube ich auch. Aber Sie sagten zu Recht, er will provozieren.
Ja.
Und er nimmt dann auch, oder seine Figuren hier, dieser François, nimmt dann auch Positionen ein, die einen natürlich auch verstören. Aber umgekehrt hat er ja schon immer, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Frau Radisch, immer mit Auguste Comte geliebäugelt, der ja auch eine neue Religion gründen wollte.
Ja.
Aber wenn man mal diesen Weg, dieses François in dem Roman Unterwerfung von Houellebecq verfolgt, dann ist es doch eigentlich eine jämmerliche Figur. Und ja, den Islamisten oder diesen Opportunisten, die eine neue islamische Regierung, moderate Regierung dulden, ist das doch ein danaher Geschenk, weil dieser Typ, auf den ist ja überhaupt kein Verlass. Ursprünglich sollte ja der Roman Conversion heißen, also Bekehrung.
Ja.
Und ist ja ein Roman nach Huysmans, der ja zum Katholizismus bekehrt worden ist. Aber das finde ich die Stärke an Houellebecq, dass er solche Modelle aufnimmt und ironisiert. Also sein François will auch konvertieren und ist dann im Kloster. Und was passiert ihm? Da fährt ein TGV vorbei und dann will er rauchen und dann kommt der Rauchmelder.
Ja, und überhaupt dieses ganze, er hat mir gesagt, dieses ganze Personal im Katholizismus, so viel Heilige und Engel und dann noch Maria, da hat er sich überhaupt nicht zurechtgefunden. Deswegen fand er dann doch den Islam, ja, man, also selbstverständlich haben sie recht. Es bleibt immer die satirische Maske, aber wäre hinter dieser satirischen Maske nicht der Ernst, ja, dann wäre er ja nur ein Spieler. Dann wäre er nur ein leerer Provokateur und ein Spieler. Und er interessiert mich ja gerade deswegen so, weil er dieses, und man muss dann schon auch den Begriff mal nehmen, weil er dieses reaktionäre Denken doch sehr ernst nimmt. Ja? Wenn auch immer mit einer schopenhauerschen Verzweiflung und dem, das ist das große Leiden an der Welt. Aber dass es nicht nur ist, ich mische den Laden hier mal auf und mache mich mal ein bisschen über die linksliberalen Akademiker, das wäre doch ein ganz langweiliges Buch. Also wenn es dabei stehen bliebe, würde ich ihn auch nicht mögen. Ich mag ihn ja gerade deswegen, weil er, ich nenne es mal so, dieses riskante Denken wagt, weil er so ins Risiko geht, weil er, Sie haben das ja zitiert, was ich schreibe, auch die Nachtseiten, auch das Gefährliche, davon ist die französische Literatur ja voll. Georges Bataille, Michel Leiris, die in meinem Buch alle vorkommen, haben sich alle damit auseinandergesetzt, mit dem Dunklen, mit dem nicht Domestizierbaren. Und in dieser Tradition steht Houellebecq und deswegen interessiert er mich.
Und er ist möglicherweise auch ein Zeitdiagnostiker, der Themen aufgreift, die in der Luft liegen, also Gentechnik oder Sterbehilfe oder jetzt eben auch die religiöse Frage. Also selbst Jürgen Habermas hat zugegeben, dass er zwar religiös nicht so musikalisch sei, aber dass das doch wichtige Fragen sind, die die heutigen Menschen bewegen. Und deswegen möglicherweise hat er auch so viele Leser.
Ja, und es ist vor allen Dingen eben auch das typisch Französische, dass es immer doch auch mehr ist, als nur eine Geschichte erzählen. Das ist eigentlich was, wenn Sie mich fragen, worum geht's mir in meinem Buch, ist es auch das zu zeigen, dass die französische Literatur eigentlich diese existenzielle, ich sage nicht existenzialistische, aber diese existenzielle Seite mehr als nur eine schöne Geschichte erzählen. Das haben so viele Autoren, von Sartre bis Houellebecq ist das eigentlich ein roter Faden, dass die Literatur sozusagen ja richtig an den Nerv geht. Und eben nicht nur ein ästhetisches, nicht nur Unterhaltung, sondern wirklich richtig an den Nerv des Lebens geht. Und da ist es fast immer so, dass eben extreme politische Positionen manchmal auf der einen Seite Sartre, auf der anderen Seite Houellebecq, aber eben auch ein existenzielles philosophisches Denken zusammenkommen. Das findet man wirklich fast von 45 bis heute in der französischen Literatur.
Ja, was die Existenzialisten auszeichnet, schreiben Sie, Frau Radisch, sei, sie interessieren sich für das Glück und Unglück der Menschen. Houellebecq eher für das Unglück,
für das
sexuelle
auch.
Elend, genau. Aber er findet auch Lösungen
dafür. Er findet immer auch Lösungen, ja. Also er hat ein paar Lösungen. Er hat einmal die große Utopie des käuflichen Sexes für die sexuell etwas maroden und schwächelnden Westeuropäer in der dritten Welt. Ja, oder das ist seine eine Utopie und dann natürlich die Gentechnik. All das hat er durchgespielt, aber er sagt, ach, das interessiert ihn jetzt nicht mehr so. Also Sex interessiert ihn in seinem fortgeschrittenen Alter jetzt doch schon etwas weniger. Und dann, wie das eben bei alten Leuten so ist, kommt er dann zur Religion. Ja.
Sagt Iris Radisch im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir müssten noch über sehr, sehr viele Autoren reden. Zum Beispiel Marguerite Duras, die auch eine große Rolle.
Ja, die spielt eine große Rolle in meinem Buch, ja.
Und natürlich auch in der französischen Gesellschaft, die ja lange eher für Eingeweihte geschrieben hat und dann diesen Durchbruch mit ihrem Roman Der Liebhaber erhielt, für den sie dann auch den Prix Goncourt erhielt. Und da ist vielleicht auch interessant, ihr Entwicklungsgang war ja so vielleicht auch das Ende dieses Nouveau Roman, dieser Beschreibungswut, dieser Monotonie des Beschreibens. Und sie fängt dann an, wirklich auch fast wie eine Autobiografie in diesem Liebhaber zu schreiben und eine richtige spannende Geschichte zu erzählen.
Ja, das ist die Geschichte ihres Lebens. Auch Marguerite Duras war eben jemand, der immer die großen Fragen ihres Lebens behandelt hat, vom ersten Buch an. Der Schmerz und Der Liebhaber ist eigentlich die Geschichte ihrer Kindheit in Indochina. Sie ist mit ihrer Mutter, ihrem Bruder, wie sie da einen reichen Chinesen als 15- oder 16-Jährige zum Liebhaber hatte, der die völlig runtergekommene Kolonistenfamilie, der Vater war gestorben, die Mutter als Lehrerin konnte die Familie kaum über Wasser halten, diese völlig runtergekommene Kolonistenfamilie also über Wasser hielt, sodass dieses junge Mädchen fast in die Rolle so einer Art, das sagt sie auch selber so einer Art Edelprostituierten. Und zwar geduldet von der Mutter. Und über dieses Urerlebnis ihres Lebens schreibt sie immer wieder in neuen Variationen geschrieben und ist ja auch dann alkoholsüchtig geworden und hat auch eine Weile gar nicht mehr geschrieben, hat Filme gemacht. Und dann plötzlich, als sie auch in ihrem Leben nochmal eine neue große Liebe zu einem jungen homosexuellen Mann gefunden hat, in dem Augenblick platzte irgendwie der Knoten und sie konnte diese Geschichte endlich aufschreiben, so dass eben dieser Weltbestseller Der Liebhaber dabei herauskam.
Iris Radisch, wir haben uns gerade etwas gestritten über Michel Houellebecq. In einem sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist auch wichtig, den Stil zu beobachten. Und da nennen Sie ein Beispiel, das mir auch sehr gut gefällt, das mir aus dem Herzen spricht, der leider bei uns zu wenig bekannt ist, nämlich Pierre Michon, Das Leben der kleinen Toten.
Ein wunderbares Buch. Ja, ein wunderbares Buch. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Pierre Michon ist ja hier bei Suhrkamp auch sehr, sehr gut übersetzt, ne, von der Schriftstellerin Anne Weber. Und Das Leben der kleinen Toten, das ist auch sowas wie ein Lebensbuch. Da beschreibt er einfach die Menschen seines Lebens, die für ihn wichtig waren, also im Massif Central, die Leute, die in diesen abgelegenen Dörfern da lebten. Das ist wirklich ein ganz antipariserisches Buch. Ich sagte ja, eigentlich ist die französische Literatur immer noch sehr pariserhaft, aber dies ist wirklich ein Buch, was tief in der französischen Provinz zu Hause ist und eben die, ja auch wirklich nicht nur die kleinen Toten, die kleinen Menschen, wirklich mit so wunderbaren Nahaufnahmen, zu Herzen gehenden Nahaufnahmen porträtiert. Und er wollte eigentlich auch immer sein Leben schreiben. Pierre Michon ist auch jemand, der wirklich sich so sein ganzes Leben mit der Literatur verbunden hat, der nicht gearbeitet hat, der in einfachsten Verhältnissen in seiner Heimat saß bei Clermont-Ferrand und eben wartete, dass dieses Buch zu ihm kam und dass er über sein Leben schreiben konnte. Und nur über den Umweg, dass er über andere schrieb, die in seinem Leben wichtig waren, über diesen Umweg konnte er über sich selbst schreiben. Und das ist also auch so ein wunderbares Buch über sein Leben geworden, was er eben so über sich nie hätte schreiben können, wenn er nicht über andere geschrieben hätte.
Ich habe ihn mal getroffen und da sagte er mir, er hätte in extremer Hingabe und in Frömmigkeit für die Literatur geschrieben. Und was an seinem Stil auffällt, dass er eigentlich Leichenreden in der Form von Bossuet über Bauerntrampel schreibt. Also über einfache Bauern, ja, über verarmte Bauern, über dieses Erdewerden von seinem ersten Helden in diesem Antihelden in diesem Buch Das Leben der kleinen Toten.
Ja, er sagt ja auch, ist auch so ein schöner Ausdruck. Er sagt, Schreiben ist für ihn ein Gebet in einer Welt ohne Gott. Ich glaube, das würde sogar Michel Houellebecq gefallen.
Frau Radisch, ich möchte Sie jetzt auch noch ein paar persönliche Dinge fragen. Sie waren Juryvorsitzende des Bachmann-Preises und waren im literarischen Quartett mit Marcel Reich-Ranicki zusammen.
Lange ist es her, ja.
Ja, und Sie haben aber auch Kinder. Wie haben Sie das eigentlich geschafft?
Geschafft, jetzt die Frage, wie haben Sie das geschafft, Frau Radisch?
Ja, weil Sie haben auch darüber ein Buch geschrieben, Die Schule der Frauen.
Ja, das ist schon lange her. Ja, habe ich geschrieben, vor 10 Jahren, als meine Kinder klein waren. Ja, ich habe 3 Töchter und als sie klein waren, ich war immer voll berufstätig und das ist in Deutschland jedenfalls, auch vor 10 Jahren war das noch sehr selten. Ich weiß nicht, ob das heute schon, dass eine Mutter mit 3 Kindern voll berufstätig ist. Und das, darüber habe ich ein Buch geschrieben damals und habe gesagt, nee, das geht eigentlich nicht. Wir brauchen mehr Familienzeit. Das ist ja etwas, was heute auch auf den Fahnen des Familienministeriums steht. Damals hieß es noch, nein, die Frauen packen das alles. Ihr seid die Powerfrauen. Ihr schafft 3 Kinder und volle Berufstätigkeit. Ihr braucht nur von morgens bis abends Krippenplätze. Das fand ich ein bisschen absurd. Und es war einfach auch ein Plädoyer dafür, für Arbeit und Leben besser zu vereinen und sich auch Zeit für die Familie zu nehmen. Ob ich das immer persönlich geschafft habe, darüber kann ich lange nachdenken mit Ihnen mal. Da gibt es kein einfaches Resümee. Es bleibt eine schwierige Balance.
Und wie sind Sie überhaupt auf Frankreich gekommen? Wie sind Sie zur französischen Literatur?
Das ist einfach meine große Liebe, war immer schon die französische Literatur. Klar, Sartre, Camus, aber auch durchaus Beauvoir, über die haben wir leider überhaupt nicht geredet. Die kommt in meinem Buch hoffentlich nicht zu kurz. Und natürlich vor allen Dingen mit ihrer Perspektive auf die Frau, mit ihren Romanen, mit ihren Tagebüchern ganz wichtig. Mich hat das immer sehr beeindruckt. Mich hat eben diese Verbindung von Lebensstil und Intellektualität und politischer Moral, das hat mich unglaublich geprägt. Und ich habe nie aufgehört. Dann habe ich ja in meiner journalistischen Laufbahn, ich konnte ja noch die ganzen Nouveau-Romanciers treffen, habe Nathalie Sarraute als junge Journalistin sofort getroffen, auch Julien Green, habe Michel Butor getroffen, Claude Simon getroffen. Einfach, weil das diese Schreibweisen, dieses auch die Unbedingtheit dieses Schreibens mich immer so gepackt hat. Das war ein Maßstab, den ich dann vielleicht manchmal auch ungerechterweise auf die deutsche Literatur angewandt habe, was vielleicht nicht immer gut ausgegangen ist für die deutsche Literatur. Aber es war so ein bisschen mein inneres Maß. Ich habe ja natürlich Romanistik studiert, bin furchtbar gerne in Paris gewesen. Also das war für mich eigentlich immer das erste Fenster zur Welt, noch vor Amerika.
Und in Tübingen und in Frankfurt studiert und über Mallarmé eine Examensarbeit geschrieben.
Oh, was Sie alles wissen, das stimmt, ja.
Aber Sie haben also über einen Autor, der ziemlich schwierig ist, Stefan Mallarmé, der durch seine lateinische Art zu schreiben die Syntax so schwierig gemacht hat, dass sie kaum mehr verständlich ist, aber vielleicht bei Autoren wie Pierre Michon nochmal auftaucht wieder, diese komplexe Schreibweise. In ihrem Buch scheint das durch und das war dann also doch vielleicht auch ein Ergebnis ihrer Mallarmé-Beschäftigung.
Ja, sicherlich. Also diese Liebe zu wirklich auch zu Leuten, die an der Sprache arbeiten, ja, die an der Sprache arbeiten, denen die Sprache und die Magie der Sprache, der Sprachbilder mindestens so wichtig ist, wie das, was dann realistisch mitgeteilt wird. Also was Sprache eine eigene Macht hat, das ist etwas, was mich in der Literatur immer sehr, sehr fasziniert hat. Das ist ohne Frage wahr und hat mich dann sicherlich auch für den Nouveau Roman so begeistert sein lassen.
Mhm.
Also zum Beispiel für Nathalie Sarraute, die ja eine Arbeiterin mit der Sprache war, die das auseinandergenommen hat, diese Formeln, mit denen wir sprechen, oder auch Claude Simon, bei dem ein Satz oft ein ganzes Gemälde war, wo er mit Farben gearbeitet hat, mit Rhythmen, mit Bildern, wo also sozusagen die Textur, ja, die Textur selber mindestens so bedeutsam war wie das, was man dann damit transportieren will, oder manchmal auch noch wichtiger. Wo sich im Grunde, ja, Literatur und Musik treffen, das sind für mich Bereiche, auf die ich sehr anspreche.
Sagt Iris Radisch im Doppelkopf von H2 Kultur. Zum Schluss, welche Musik wünschen Sie sich denn, die Ihren Fantasien entspricht, Ihrer Sehnsucht nach Frankreich?
Naja, es gibt ja dieses Jahr fast eine Nationalhymne geworden. La mer, la mer. Ja, das habe ich mir. Ist vielleicht, manche mögen es ein bisschen kitschig finden, aber es ist ein Kitsch, der sich für mich einfach mit Frankreich, mit dem Süden, mit dem Mittelmeer verbindet. Und dann hören wir am Schluss jetzt noch La mer.
Und vielleicht darf ich Sie noch fragen, ist das vielleicht so, dass die Deutschen eher den Wald und die Berge lieben und die Franzosen das Meer?
Ja, vielleicht kann es sein, ja. Obwohl ich eine absolute Liebhaberin der Nordsee bin, ganz weiß ich. Aber Sie haben natürlich recht. Der Wald, der Waldgang, die Hütte, die Heideggersche Hütte im Schwarzwald und die deutschen Märchen, die sich immer im Wald verlieren, da haben Sie recht. Und in Frankreich verliert man sich vielleicht eher auf den blauen Wellen des Mittelmeers, in der Weite des Meeres.
Wir hören zum Abschluss des Doppelkopfes mit Iris Radisch und Ruthard Stäblein am Mikrofon das Lieblingschanson von Iris Radisch. Charles Trenet singt La Mer und wird begleitet von Violinen.
La Mer On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie.